Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Wie seltsam Menschen doch sind. Es gibt solche, die sich vor aller Welt für Taten entschuldigen, die sie selbst nicht begangen haben, nicht zu verantworten hatten. Solche Menschen sind zum Beispiel Staatsoberhäupter oder Würdenträgerinnen. Über die ebenso heikle wie potenziell befreiende Kunst der politischen Entschuldigung hat die in Bochum lehrende Philosophin Maria Sibylla Lotter nun ein Buch mit dem Titel »Schuld und Respekt« über die Praxis von Vergeltung und Versöhnung geschrieben. Sie stellt darin unter anderem eine Inflation öffentlicher Großentschuldigungen fest. Positive Entwicklung? Fragen wir gleich mal nach. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Maria Sibylla Lotter.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Frau Lotter, haben Sie denn heute schon das Bedürfnis empfunden, sich bei jemandem zu entschuldigen?
Ich bin heute noch kaum jemandem begegnet. Also insofern hatte ich das noch nicht, aber ich denke, das Bedürfnis steigt im Laufe des Tages eher.
Das Entschuldigen ist ja etwas, was ein grundmenschliches Verhalten zu sein scheint. Es gibt sogar gar keine Kultur, die nicht irgendeine Form von Entschuldigungen praktizieren würde, oder?
Ja, also ethnologisch bin ich jetzt nicht so gut gebildet, aber es würde mich wundern, wenn das irgendwo gar nicht vorkäme, weil Entschuldigungen einfach als ein soziales Schmiermittel gelten. Also mit Entschuldigungen schafft man quasi auch oft schon präventiv mögliche Irritationen aus dem Weg. Darauf verzichten wenige.
Und diese Irritationen, wenn wir von Entschuldigungen sprechen, habe ich der Lektüre Ihres Buches entnommen. Das kann man sagen, da geht es immer um ein gestörtes Gleichgewicht, eine Balance, die wiederhergestellt werden soll.
Ja, also wenn sich jemand entschuldigt, liegt ja in den, sagen wir mal, dringlicheren Fällen etwas vor, was ihm vorgeworfen werden kann, was eine Beziehung geschädigt hat. Also jemand hat etwa in der Ehe sich rücksichtslos verhalten oder jemand hat sich unfair gegenüber einer anderen Person verhalten. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Folgen dieser Störung, sage ich es jetzt erstmal, es kann natürlich etwas Schlimmeres sein, aus der Welt zu schaffen, indem man eine Möglichkeit, die Schuld anerkennt, ja, also sagt, ich habe mich wirklich da falsch verhalten, das tut mir sehr leid, das hätte ich nicht machen dürfen. Und damit gibt man mehrere Signale. Also man erkennt nicht nur an, dass man selbst etwas falsch gemacht hat, sondern man signalisiert der anderen Person auch, dass man nicht im Recht war, sie so rücksichtslos oder vorsätzlich unfair zu behandeln, dass einem an dem einem Verhältnis der Gleichheit und des Respekts liegt. Ja, also man sendet zugleich ein starkes soziales Signal und man macht sich damit angreifbar. Also deshalb eignen sich Entschuldigungen so gut zur Austarierung von Machtverhältnissen, denn wenn jemand einmal anerkannt hat, dass er etwas falsch gemacht hat, gibt er damit der anderen Person die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ja, soll ich jetzt weiter darauf herumreiten, soll ich diesen Vorwurf aufgreifen oder kann ich es jetzt einfach sein lassen, weil die Entschuldigung zeigt, dass ich respektiert werde, dass es nicht ernst gemeint war und jetzt können wir wieder friedlich so weitergehen.
Da sind ja schon mal zwei sehr interessante Aspekte an diesem allzu alltäglichen Phänomen des Entschuldigens. Einmal, es verweist auf ein Ideal eines Gleichgewichts von Respekt, das als gestört empfunden wurde. Und das Zweite, was Sie sagten, Entschuldigungen sind riskant. Man versucht das ja manchmal durch eine fast Gemeinplatz gewordene Warnung einzuholen, dass man sagt, man kann sich gar nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten, weil der andere diese Entschuldigung dann erstmal annehmen muss.
Ja, also da ist insofern etwas dran, als Entschuldigungen ja eine Sprachhandlung sind, mit der man etwas bewirken will. Also man beschreibt ja, wenn man sagt, ich möchte mich dafür entschuldigen, dann beschreibt man ja nicht irgendwie wertneutral ein eigenes Fehlverhalten, sondern man möchte sich ja mit dieser Sprachhandlung von der Schuld befreien. Man möchte etwas bewirken. Und Entschuldigungen unterscheiden sich von manchen anderen Sprachhandlungen dadurch, dass ihr Erfolg nicht garantiert ist, wenn die andere Seite nicht zuhört und versteht, dass es sich wirklich um eine Entschuldigung handelt.
Ist das dann so, um vollständig zu sein, ist das ein Zweischrittprozess? Einer entschuldigt sich und der andere nimmt die Entschuldigung an. Und dieses Annehmen ist immer etwas Offenes, etwas Riskantes.
Auf jeden Fall. Also nehmen wir mal ein Beispiel einer etwas irritierten Partnerschaft. Sagen wir mal, Erwin entschuldigt sich bei Amanda dafür, dass er während der Zeit seiner Dissertation öfters rücksichtslos gewesen sei. Mhm. Und sie reagiert darauf mit dem empörten Feststellung: Das nennst du rücksichtslos? Das war die reine Hölle auf Erden. Ja. Also in einem solchen Fall würde ich sagen, die Entschuldigung war noch nicht erfolgreich, weil beide das, wofür er sich entschuldigen soll, sollte nicht als dasselbe betrachten, ja, und da auch eine unterschiedliche Dimension sehen. Und daraus kann sich aber aus diesem, sagen wir mal, verunglückten Versuch, sich zu entschuldigen, kann sich ja ein Dialog entwickeln, in dem die Sache eben dann auch wirklich entschuldigt wird von beiden Seiten.
Also es wäre der Start eines Aushandlungsprozesses, in dem es vielleicht erstmal darum geht zu ermitteln, wie groß die Schuld war, die es abzutragen gilt. Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Geste der Selbstdemütigung. Das klingt ja erstmal nicht allzu attraktiv.
Ja, das ist auch ein Grund, also weshalb viele vor Entschuldigungen eher zurückschrecken. Also die Fähigkeit, sich zu entschuldigen, erfordert schon eine gewisse Demut und auch eine gewisse Selbstsicherheit. Ja, denn Demut kann man nicht aufbringen, wenn man sehr verunsichert ist und befürchtet, dass die andere Seite hier sofort einen Angriff startet. Es gibt ein sehr schönes Beispiel bei Dostojewski, wo der männliche Protagonist Mitja aufgefordert wird, sich bei seiner Freundin wegen eines Eifersuchtsterrors ihr gegenüber zu entschuldigen.
Aus den Brüdern Karamasow,
genau.
Nehme ich an, ist das dann, ja.
Genau. Und daraufhin erwidert er ganz entsetzt, um Gottes Willen, ja, also ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber um Gottes Willen, entschuldige dich nie bei einer Frau, die du liebst, denn sie wird das zum Anlass nehmen, dich mit Vorwürfen zu überhäufen und auch jeden Misstritt aus der Vergangenheit noch heranzuziehen und diverse Dinge zu erfinden. Und an dieser auf den ersten Blick ja sehr frauenfeindlichen Tirade merkt man, dass Entschuldigung ein oft sehr heikles Feld, also der unausgeglichenen persönlichen Machtverhältnisse betreffen. Denn Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen im Kontext dieses Romans sind sehr ungleich und Mitja befürchtet vermutlich zu Recht, dass daher eine Entschuldigung auch als Anlass hier einen gewissen Ausgleich anzustreben. Aber es könnte natürlich auch ein Anlass zum Ausdiskutieren sein. Und somit eine Möglichkeit, die Beziehung definitiv zu verbessern.
Nun ist es ja so oder scheint so, dass Entschuldigungen vor allem dann sinnvoll und am Platze sind, wenn es darum geht, dass man selbst etwas getan hat. Andererseits kennen wir auch alltägliche Beispiele, wo man sich für andere entschuldigt, zum Beispiel für die Kinder, die im Zug zu laut sind und andere stören, oder der Hund, der krank ist und gebellt hat, dann geht man zum Nachbarn und entschuldigt sich dafür. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, was man selbst getan hat.
Nein, es geht darum, wofür man selbst die Verantwortung trägt. Nicht? Und das ist klar, dass man für die eigenen Kinder natürlich gegenüber anderen Erwachsenen die Verantwortung trägt und genauso für den Hund. Man kann sich aber nicht für Personen entschuldigen, für die man nicht verantwortlich ist. Ja, also da sind die Grenzen der Entschuldigung und da werden Entschuldigungen oft falsch und unangemessen.
Also wäre es zum Beispiel gar nicht angemessen, von einem Vater, dessen volljähriges Kind, ich mache ein Extrembeispiel, einen Amoklauf begangen hat, dass dieser Vater sich dann bei den Eltern der Opfer entschuldigt?
Ja, in einem solchen Fall würde ich das schon angemessen finden. Aber ich denke, das hat dann eine andere Dimension. Also er könnte sich einerseits im gewöhnlichen Sinne entschuldigen, wenn er etwa seinem Sohn die Waffen zur Verfügung gestellt hätte, ja, oder wenn er in irgendeiner Weise kausal in das Zustandekommen dieser Handlung verstrickt wäre. Aber auch wenn das überhaupt nicht der Fall ist, dann macht es mitunter Sinn, sich zu entschuldigen als ein Versuch, wieder ein bisschen Vertrauen zu stiften und als einen Versuch, etwas zur Heilung dieses schlimmen Heilungsprozesses bei den Hinterbliebenen beizutragen. Denn für die wäre es auch problematisch, wenn sich überhaupt niemand aus der Familie des Täters äußern würde. Also sie brauchen zumindest das Gefühl, dass da auch auf der Seite des Täters Entsetzen herrscht, Mitgefühl, Verständnis.
Dieser Phänomenbereich, das merkt man in Ihrem Buch auch an, der ist ungeheuer reich, ungeheuer spannend. Und er wird noch einmal verkompliziert von einem Phänomen, das uns derzeit besonders beschäftigt, auch im politischen Raum, nämlich Entschuldigungen für Kollektive von Repräsentanten, beispielsweise politischen Repräsentanten, die sich dann für Dinge entschuldigen, die sie selbst weder zu verantworten hatten, weil sie zum Beispiel zeitlich vor ihrem Wirkungsrahmen lagen.
Ja, also diese politischen Entschuldigungen haben sich im Grunde schon nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, aber nahmen erst so in den späten 80er Jahren und dann besonders in den 90er Jahren Fahrt auf. Und sie sind extrem umstritten, weil einige, Glenn Pettycroft zum Beispiel, der Philosoph, der Auffassung sind, sie dienen vor allem der Selbstdarstellung. Also jemand will damit Aufmerksamkeit auf die eigene Tugendhaftigkeit lenken und quasi, wenn das als Vertreter eines Staates geschieht, also sich dann eben auf bestimmte Weise darstellen. Sie halten das aber für unangemessen, weil es eben nicht um eine Entschuldigung von Tätern gegenüber Opfern geht, sondern quasi um eine Inszenierung. Also politische Repräsentanten treten quasi stellvertretend an die Stelle der Täter, nicht? Und ernennen dann andere, in der Regel Nachkommen der Opfer oder sonst ein vages Kollektiv zu Stellvertretern der Opfer. Und dann wird etwas inszeniert.
Dem dann das Genuine einer Entschuldigung fehlen muss. Wie ungeheuer vertrackt und teilweise aber auch befreiend diese Gesten politischen Entschuldigungs sein können, das wollen wir gerne im zweiten Teil unseres Gespräches mit Maria Sibylla Lotter klären. Sein und Streit auf Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch über die Kunst des Sich-Entschuldigens, insbesondere auch der politischen Entschuldigung. Frau Lotter, Sie führen in Ihrem Buch ein Beispiel an, das Sie ein wenig näher betrachten, nämlich aus dem Jahre 2008, in dem ein australischer Ministerpräsident Kevin Rudd sich als Vertreter, als Repräsentant des australischen Staates für das Unrecht entschuldigte, das diesem Staate gegenüber den Ureinwohnern, den Aborigines, angetan wurde. Und da gab es sehr viel Kritik innerhalb dieses Prozesses, vor allem daran, dass man sagte, man kann sich nicht für Dinge entschuldigen, die man selbst nicht getan hat, auch nicht als Staatsoberhaupt.
Ja, also die Kritik wurde besonders von der Vorgängerregierung, dem früheren Premier Howard, aus geäußert und anderen Mitgliedern der liberalen Partei, die argumentierten, dass Individuen eben nur für das an dem schuld sein können, was in ihrer eigenen Macht steht. Also moralische Schuld bezieht sich nur auf das eigene Handeln oder Unterlassen. Und es sei unangemessen, wenn eben eine spätere Regierung dann quasi das Handeln und Unterlassen einer früheren Regierung als das eigene betrachtet und moralisch verurteilt. Mit einer solchen Entschuldigung argumentiert wurde, dass man natürlich Bedauern äußern kann. Und das wurde auch schon vorher geäußert. Also es ging ja um die Politik der teilweise sogar gewaltsamen Kindeswegnahme der Kinder von Aborigines-Gruppen und auch anderer, der Torres Islander, glaube ich. Und das wurde von allen als eine falsche Politik wahrgenommen. Aber der Streit war eben, kann man sich hier entschuldigen? Und letztlich zeigte aber der Erfolg dieser Entschuldigung, dass solche politischen Entschuldigungen, auch wenn sie nicht als Artikulation eigener moralischer oder rechtlicher Schuld zu verstehen sind, eine sinnvolle Funktion haben. Und ich denke, man kann hier auch sinnvollerweise sagen, I am sorry. Man darf das bloß nicht mit einer Erklärung moralischer Schuld verwechseln. Ich würde hier eher von moralischer Haftung sprechen.
Also das ist wichtig, dass man klar sich macht, um was für eine Akt es sich dann handelt, wenn man sich als Repräsentant für etwas entschuldigt, was vielleicht Jahrzehnte zuvor vom eigenen Staat begangen wurde. Sie würden sagen, es ist nicht genuin, ein moralisches Entschuldigen und kann es nicht sein, sondern es ist eine Form freiwilliger Verantwortungsübernahme?
Ja, es ist eine freiwillige Verantwortungsübernahme, aber gleichzeitig natürlich keine willkürliche, nicht? Also der Kevin Rudd war ja ein Vertreter des Staates und diese Politik war ja vom Staat aus organisiert worden. Also er war ganz klar ein Rechtsnachfolger der damaligen Entscheidungsträger. Und als Rechtsnachfolger erbt man natürlich Verantwortlichkeiten. Und ich denke, man erbt auch moralische Verantwortlichkeiten. Die sollte man aber von eigener moralischer Schuld unterscheiden. Deshalb benutze ich lieber den Ausdruck moralische Haftung. Mhm. Also wenn in der Vergangenheit ein Unrecht geschah, das ganz klar vom Staat zu verantworten ist, dann erbt der Rechtsnachfolger die Verantwortung, angemessene Schritte gegenüber den damaligen Opfern und ihren Nachkommen zu unternehmen, um das wieder gut zu machen. Mhm. Nicht? Und dazu gehören natürlich auch symbolische Gesten des Respekts.
Sie sagten eingangs, es gäbe eine Art neuen Schub in politischen Entschuldigungsverhältnissen, etwa seit den 80er Jahren. Aber nun brauchen wir ja hier in Deutschland nicht ans andere Ende der Welt zu fahren, um die Relevanz und die Bedeutung von Entschuldigungen für Schuldverhältnisse historischer Art uns klarzumachen. Das ist ja gerade ein sehr deutsches Thema. Es ist die Frage, wie man gewisse Schuld überhaupt abtragen kann, wie Versöhnung möglich ist. Und schon Karl Jaspers hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch bestritten, dass es so etwas wie kollektive Schuld geben kann und somit auch kollektive Entschuldigungen.
Ja, also mit dem kollektiven Schuldvorwurf, den Jaspers abzuweisen versuchte, war ja gemeint, die Deutschen als Ganze, ja, trifft irgendwie eine identische Schuld. Also quasi die individuelle Schuld der einzelnen Täter wird zusammengenommen in so eine deutsche Kollektivschuld. Und das lehnte Jaspers aus vielen Gründen ab. Das widerspricht unserem moralischen und rechtlichen Prinzip der individuellen Schuld für eigene Täterschaft. Es führt aber natürlich auch zur Verharmlosung, nicht? Also wenn quasi aus sehr, sehr unterschiedlichen individuellen Schuld so eine vage Gesamtschuld wird. Und Jaspers versuchte daher, den extrem mehrdeutigen Schuldbegriff zu differenzieren, indem er unterschied zwischen einer moralischen Schuld im engeren Sinne einer rein strafrechtlichen Schuld, also für die ich strafrechtlich belangt werden kann, und dem, was er politische Schuld nannte, das entspricht dem, was ich jetzt als Haftung bezeichnet habe. Ja. Denn die Bürger eines Landes, also etwa Deutschlands, selbst wenn sie erst vor 2 Jahren zugezogen sind, ja, haften ja mit ihren Steuergeldern für die Wiedergutmachungsmaßnahmen, die das Land aufgrund einer eventuell weit zurückliegenden Vergangenheit ja noch als Pflichten zu bewältigen hat. Und das ist eine Haftung, die sich einfach aus der Nachfolge als Staatsbürger ergibt. Es ist keine moralische Schuld, aber es ist eine moralische Verpflichtung und eine rechtliche Verpflichtung. Denn ich bin ja da als Steuerzahlende dazu verpflichtet, also eben diese, auch diese finanziellen Verpflichtungen, die aus der Vergangenheit herrühren, mitzutragen. Hm. Und ich denke, das erstreckt sich aber auch auf moralische Verpflichtungen wie Gesten der Versöhnung oder der Vertrauenswiedergewinnung.
Jetzt ist es ja so, Sie sagten, das mit den Entschuldigungen im politischen Raum kann auch als heikel empfunden werden. Zum Beispiel kann man sich in der Hoffnung einmal öffentlich entschuldigen, dass es dann auch gut sei. Anders gesagt, um ein Schuldverhältnis zu beenden oder gar einen Schlussstrich unter dieses zu ziehen.
Ja, das steht, wie gesagt, nicht in der eigenen Hand. Ja, das ist ja das Besondere bei Entschuldigungen, gilt aber eben auch für Versprechen und manche andere Sprachhandlungen, dass ihr Erfolg nicht allein vom Sprecher abhängt. Ja, sondern das hängt natürlich davon ab, ob genau dieses Ziel auch das ist, was der Hörer mit der Entschuldigung verbindet. Und Entschuldigungen können auf diese Weise natürlich ganz ins Leere laufen. Wie bei dem Beispiel, was ich vorhin von den beiden Privatpersonen gebracht habe. Es kann sein, dass die Hörerseite die Entschuldigung noch überhaupt nicht als angemessen empfindet oder der Auffassung ist, das kann man letztlich gar nicht entschuldigen. Man kann nur Schritt für Schritt an einer Entspannung arbeiten.
Aber ist es nicht auch so, dass man das strategisch einsetzen kann? Einmal zu sagen, wir entschuldigen uns jetzt und dann ist auch gut. Oder zweitens zum Beispiel, um sich selbst moralisch zu erhöhen. In dem Sinne, unsere Regierung hat das verstanden, die vorige Regierung nicht, dass man das auch als Manöver im politischen Raum selbst einsetzt.
Ja, also politische Entschuldigungen haben ganz viele Funktionen und ich denke, das ist sogar ein ganz häufiges, was vermutlich so gut wie alle haben. Den Wunsch, sich im politischen Raum auf eine bestimmte Weise zu inszenieren. Und da schwingt natürlich auch der Wille mit, eine gewisse Deutungshoheit über dieses vergangene Unrecht zu bekommen. Also indem ich versuche, mich rechtzeitig dafür zu entschuldigen, bevor das in der Presse immer weiter diskutiert wird, kann man ja auch eine bestimmte Beschreibung versuchen, als die richtige Beschreibung in der Öffentlichkeit zu lancieren.
Es ist ja auch so, es gibt Gesten der Entschuldigung, die dann oft im öffentlichen Raum fast sakrale Gesten sind. Eine wichtige Geste dieser Art wäre etwa der Kniefall von Willy Brandt bei seinem Besuch in Warschau in den 70er Jahren. Das war ein genuines Verhalten von Entschuldigung und es war auch etwas, was fast schon etwas Religiöses in den politischen Raum zurückbrachte.
Ja, ich denke, deshalb war die Geste damals allerdings auch sehr umstritten. Also ich denke, in all solchen politischen Entschuldigungen schwingt meistens etwas Feierliches mit und auch etwas Zivilreligiöses. Aber Brandts Geste war natürlich eine sehr explizit religiöse Geste der Demut. Und in der damaligen Zeit wurde das in Deutschland tatsächlich mit einem gewissen Befremden wahrgenommen. Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es kurz danach eine Spiegel-Umfrage und die knappe Mehrheit der Befragten fanden diese Geste übertrieben. Ich glaube, 40% waren allerdings auch damit einverstanden. Und erst so quasi im Laufe der Jahre, als man in Deutschland merkte, dass diese Geste im Ausland, im Unterschied zu Deutschland, großen Eindruck hervorgerufen hatte und dass die Ostpolitik von Brandt, also die ganze Friedens- und Versöhnungspolitik, das Ansehen Deutschlands im Ausland sehr verstärkt hat, dann begann man diese Geste erst zu schätzen.
Sie sprachen davon, dass manche Manöver erfolgreich sind und nicht erfolgreich. Ich entnehme, es kann sich erst nach Jahren oder Jahrzehnten zeigen, ob eine Entschuldigung in diesem Sinne erfolgreich ist oder war.
Ja, ich denke, politische Entschuldigungen erfordern eine gewisse Kunst, was die Form des Ausdrucks angeht. Also es gab Versuche in der Philosophie. Neuerdings interessiert sich auch die Philosophie für politische Entschuldigungen. Und da gab es Versuche, quasi so eine Liste von Merkmalen aufzustellen, die eine Entschuldigung immer zu erfüllen hat, um erfolgreich zu sein. Und diese Liste legte es auf eine möglichst explizite Entschuldigung an. Also man ist Täter, worin genau das Unrecht bestand, das muss alles ganz genau genannt werden und auch die Opfer ganz genau genannt werden. Und ich denke, das funktioniert aber in vielen Kontexten nicht. Also es gibt manchmal Kontexte, damals bei Brandt oder auch sonst kurz nach Kriegen, wo die Situation so angespannt ist, dass so eine Entschuldigung quasi nur der erste Schritt sein kann. Ja, also ein Signal der Demut und des Wunsches nach Versöhnung zu geben und wo man gerade solche expliziten Äußerungen vermeiden muss, weil dann die Entschuldigung eine Streiterei zur Folge hätte.
Das ist ja ganz interessant, wie Sie das beschreiben. In der Philosophie gibt es ja dann immer die Neigung, notwendige und hinreichende Bedingungen beispielsweise festzulegen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie das eher als ein Kunsthandeln, das dann zum Beispiel mit Takt und Urteilskraft verbunden wäre.
Ja, es kommt wirklich darauf an, man muss genau wissen, worum geht es, wen möchte man adressieren, was ist der richtige Grad an Explizitheit, ja, um die Menschen zu erreichen. Ich würde sogar sagen, bei den meisten politischen Entschuldigungen wird das verfehlt, was natürlich aber auch einfach den Grund hat, dass viele politische Entschuldigungen gar nicht wirklich darauf zielen, den Nachkommen der Opfer Respekt zu erweisen, sondern eher, sagen wir mal, eine inzwischen entstandene allgemeine Verhaltenserwartung erfüllen wollen. Also es wird verlangt, dass sich eine Regierung entschuldigt und irgendwann tut sie es dann. Und dann haben diese Entschuldigungen oft etwas sehr Pauschales und sind nicht unbedingt geeignet, tatsächlich gestörte Beziehungen wieder ein Stück weit zu reparieren.
Wie das heute gelingen kann und was Entschuldigungen in Anwendung auf den gegenwärtigen politischen Raum bedeuten und vielleicht auch welche Entschuldigungen derzeit am Platz wären, das wollen wir dann gerne im dritten Teil unseres Gespräches mit Maria Sibylla Lotter erörtern. Sein und Streit auf Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Entschuldigungen im politischen Raum und der Frage, was das für heutige Verhältnisse bedeutet. Frau Lotter, Sie sprachen eingangs davon, dass das Bedürfnis zu politischen Entschuldigungen eher zugenommen habe, vielleicht sogar so etwas wie eine Inflation politischer Entschuldigungen gerade einsetze. Was wären denn mögliche Gründe dafür?
Ja, also ein Grund dafür ist das Fragen der Anerkennung, denke ich, also in den letzten 30 Jahren auch im politischen Raum eine immer größere Rolle spielen. Also die Frage der Respektsbezeugung eine Rolle spielt, die früher vielleicht nicht so massiv war. Und dann hat es aber natürlich auch einfach, es gibt Entwicklungen, die durch Nachahmungseffekte zustande kommen. Nicht? Also ich denke, Brandts Kniefall war ein ganz wichtiger Anstoß, wie man mit so einer politischen Geste sehr viel für die Wiederversöhnung tun kann. Die sehr erfolgreiche Entschuldigung des australischen Premierministers Rudd, die, denke ich, hat auch sehr viel angestoßen. Insbesondere, weil sie im Nachhinein auch von den politischen Gegnern anerkannt wurde als ein wichtiges Signal im Versöhnungsprozess. Und ich denke, inzwischen ist da eine generelle Erwartung entstanden, dass sobald etwas, ein historisches Unrecht thematisiert wird, man denkt, jetzt muss sich aber auch jemand dafür entschuldigen. Und das führt aber natürlich nicht unbedingt dazu, dass wirklich versöhnungsfähige Entschuldigungen produziert werden, wenn damit einfach eine Verhaltenserwartung gestillt wird.
Sie nannten jetzt zwei Aspekte. Einmal thematisch, das Thema Anerkennung ist wichtiger geworden. Zweitens ein Nachahmungseffekt. Es gab erfolgreiche Beispiele. Eine dritte Mutmaßung wäre, dass man sich neue Schuldzusammenhänge historisch vergegenwärtigt. Insbesondere würde ich denken, kolonialer Schuld, weil das sind ja viele rezente Kontexte des politischen Entschuldens, die sich auf koloniale Verbrechen beziehen.
Ja, also die Frage der Schuld fällt ja nicht mit der Frage der Entschuldigung zusammen, nicht? Aber Sie haben vollkommen recht. Also das Thema Schuld hat sich quasi seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem immer bedeutsameren Thema entwickelt. Also es gab vielleicht nie eine Epoche, in der man sich so intensiv mit der Vergangenheit beschäftigt hat und in der man die Probleme der Gegenwart in einem solchen Ausmaß als eine Folge von vergangenem Unrecht oder vergangenen Übeln, vergangenen Diskriminierungen versteht, die dann bis in die heutige Zeit hineinreichen. Also die Perspektive, ich würde sagen, vielleicht kann man sogar eine Zeit ansetzen, wo sich die Perspektive so stark verschoben hat in Richtung Vergangenheit, nämlich den Mauerfall. Also die Enttäuschung, dass das sozialistische Projekt jetzt als gescheitert betrachtet wurde und dass man auch nicht richtig wusste, wie man es jetzt variieren kann, ja, um es weiter zu verfolgen. Ich denke, hat ganz stark, besonders innerhalb der politischen Linken, dazu geführt, dass quasi die Aufarbeitung vergangenen Unrechts, vergangener Diskriminierung so ein bisschen zum Ersatzprojekt geworden ist. Ja.
Also ein unglaublich spannender Gedanke, dass Sie sagen, die Schließung des utopischen Raums des Sozialismus hat dazu geführt, dass die Linke sich der Vergangenheit als Entschuldigungszusammenhangs annahm.
Ja, ich meine, es ist ja also auch nicht so ganz unverständlich, wenn man sich sehr ohnmächtig gegenüber der Zukunft fühlt, nicht? Also wenn man Umweltkatastrophen, das Klimaproblem, ja, und gleichzeitig weiß, hat man noch keine wirklich überzeugenden ökonomischen Modelle als Alternative zum Kapitalismus. Und das alles löst natürlich Ohnmachtsgefühle aus. Wenn man aber die Vergangenheit betrachtet und feststellt, unsere Vorfahren haben da schweres Unrecht begangen, das können wir doch irgendwie wieder gut machen, dann erschließt man einen Bereich, über den man scheinbar Kontrolle hat. Also das ist etwas, was scheinbar im Bereich der eigenen Fähigkeiten liegt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger psychologischer Faktor für diese exzessive Orientierung an der Vergangenheit, anstatt zu versuchen, wieder zu Utopien zu gelangen.
Es ist aber natürlich auch gerade im Falle der deutschen Identität etwas, was derzeit im Rahmen der Erinnerungskultur zu gewissen Spannungen, zu Verschiebungen und auch zu neuen Allergien führt, weil es geht ja auch darum, wie zum Beispiel deutsche Erinnerungskultur sich neu oder adäquat ausrichten kann. Und da gibt es wohl derzeit, das vernehmen wir ja alle, in der Erinnerungspolitik die Frage, ob zum Beispiel die kolonialen Verbrechen einen ähnlich starken Raum einnehmen sollten, wie es für die Shoah der Fall ist.
Ja, aber es macht natürlich keinen Sinn, das pauschal zu diskutieren, denn es geht ja bei kolonialen Verbrechen, sollte es ja um die koloniale Vergangenheit der spezifischen Länder gehen. Und ich finde, diese Diskussion, ist der Holocaust bedeutender als die kolonialen Verbrechen oder die kolonialen Verbrechen, die führt wirklich auf Abwege. Der Holocaust war insofern etwas ganz Einzigartiges, als das von allen Seiten als ein Unrecht empfunden wurde, mit dem man überhaupt nicht fertig werden kann. Nicht? Und damit möchte ich koloniale Verbrechen nicht verharmlosen in gewöhnliches Unrecht. Aber es hat eine andere Dimension. Ja, es gibt extreme Verbrechen wie im Kongo. Es gibt eine sehr viel komplexere und nicht so eindeutige Situation in manchen anderen kolonialen Staaten. Und ich denke, dazu sollte man sich differenziert verhalten und nicht Holocaust oder Kolonialverbrechen quasi als so eine religiöse Chiffre, ja, für abstraktes vergangenes Unrecht nehmen.
In dieser Kritik an der Abstraktion schwingt ja auch immer mit, dass Entschuldigungen etwas sehr Konkretes sind, in konkreten sozialen Zusammenhängen eingeholt werden müssen. Aber es gibt ja zum Beispiel noch neue Strömungen. Wenn Sie davon sprachen, dass Entschuldigungen immer mit der Restauration eines Gleichgewichts einhergehen, dann gibt es zum Beispiel die Rede vom Privileg, das man allein schon deshalb haben mag, weil man zum Beispiel eine gewisse Hautfarbe hat, im Sinne des White Privilege. Und auch da scheint mir in den öffentlichen Raum eine Erwartung einzudringen, dass man sich im Bewusstsein dieses Privilegs schon in eine Haltung des Entschuldigungs einfindet, bevor überhaupt eine Interaktion zustande kam.
Ja, aber ich denke, das ist eine Verwechslung von möglichen sozialen Vorteilen, nicht? Also natürlich gibt es Unterschiede von Menschen, die in sozial vorteilhaften Situationen sind und benachteiligten Situationen. Es wäre aber problematisch, das mit Schuld zu verwechseln im Sinne eines Verschuldens aufgrund eigenen Handelns. Ja, und das ist immer so eine Gefahr in diesen Diskussionen, dass Schuld quasi entgrenzt und dann auch irgendwie verharmlost wird, dadurch, dass sie tendenziell gleichgesetzt wird mit Privilegiertheit, Vorteilen und dergleichen. Ich denke, wenn jemand in wirklich privilegierten Umständen aufwächst und sich dessen bewusst ist, ja, dann wird er eine gewisse moralische Verpflichtung fühlen, sich zu einem gewissen Grad mit denjenigen zu solidarisieren, die es schwerer haben. Aber das sollte man nicht mit Schuld verwechseln, ja, sondern das sind Gebote der Fairness und der Rücksicht und der Gerechtigkeit.
Wie würden Sie denn als jemand, der schon seit Jahren über Zusammenhänge der Versöhnung, des Entschuldens im politischen Raum nachdenkt, ein Plakat deuten, wie man es derzeit auf deutschen Straßen bei Demonstrationen sieht, das sich zum Beispiel so liest: Free Palestine from German Guilt, befreit Palästina von deutscher Schuld, weil auch da wird ja suggeriert oder sogar eingefordert, dass da etwas im Schuldverhalten von Deutschland unwuchtig ist und man es in ein neues Gleichgewicht bringen muss.
Ja, das ist eine, also in mehrerer Hinsicht ein kurioser Vorwurf, denn wenn man in Deutschland aufwächst, also ich vermute, dass dieser Vorwurf eher aus dem Ausland importiert ist, wo man die deutsche Diskussion vielleicht anders wahrnimmt, aber wenn man in Deutschland aufwächst, wie ich in den 70er und 80er Jahren politisiert wurde, da gewinnt man ja eher den Eindruck, dass viele Deutsche ihre Schuldentlastungsbedürfnisse gerade dadurch befriedigen, dass sie sich mit den Palästinensern oft sehr einseitig solidarisieren. Also natürlich ist es richtig, dass es ein deutsches Schuldbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein, sollte man vielleicht lieber sagen, gegenüber Israel gibt. Es gibt aber eben auch gerade diese Solidarisierung zur Schuldentlastung, wo sich einige, denke ich, doch mit einer gewissen Hoffnung sogar und Freude wahrgenommen haben, dass die Juden, sobald sie sich militärisch in Israel verteidigen mussten, eben nicht mehr einfach die unschuldigen Opfer waren, nicht, sondern eben sie jetzt selbst Täter waren und Kritik ausgesetzt waren. Also was die Einseitigkeit der deutschen Schuldgefühle angeht, die da suggeriert wird in dem Slogan, das ist einfach unhistorisch. Das passt nicht.
Und kann man es nicht auch als Geste deuten, dass wahrgenommen wird, dass es eine Unwucht, eine Unbalance gibt in der Art und Weise, wie Schuld zugewiesen wird historisch?
Ja, die Zuweisung von Schuld hat ja immer etwas mit gegenwärtigen Denkmustern zu tun. Und dieser Slogan ergibt sich ja auch aus einem gegenwärtigen ideologischen Denkmuster, was teilweise mit Schuldgefühlen zu tun hat, diese Schuldgefühle aber auch wieder verändert, nämlich dem einem, sagen wir mal, sehr vereinfachten Form der postkolonialistischen Selbstkritik westlicher Gesellschaften, die dazu neigt, die Welt quasi aufzuteilen in Gute und Böse. Und die Bösen sind die Kolonialherren, aber nur die Westlichen. Also man geht nicht weiter in der Geschichte zurück, nicht? Also man behandelt die Geschichte quasi so, als sei das Böse mit der westlichen Kolonisation in die Welt gekommen. Und dann teilt man alle Gruppen und Menschen irgendwie auf in Kolonisierte und Kolonisatoren. Und die Israelis haben das Pech, hier als die Kolonisatoren eingeteilt zu werden, obwohl ich glaube, heute über 50% der Israelis vertriebene Juden aus arabischen Ländern und auch eine nicht kleine Anzahl von Arabern sind.
Und ich entnehme jetzt Ihrem Einsatz immer das Ansinnen, genau hinzuschauen und sich die Fälle genau anzusehen, weil nur dann, wenn man den Fall genau vor Augen hat, überhaupt so etwas wie eine sinnvolle Entschuldigung erfolgen kann und auch sinnvolle Schuldzuschreibungen. Vielleicht ein letztes. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Erfahrung und jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema etwas, was man unbedingt zu unterlassen hätte, sofern eine politische Entschuldigung erfolgreich sein will?
Ja, also was man unbedingt unterlassen sollte, ist Selbstgefälligkeit, nicht? Was das eigene Schuldbekenntnis angeht. Und das ist eine große Gefahr in den gegenwärtigen Diskursen, weil die Bereitschaft, Schuld einzugestehen, oft generell, also das hat besonders in Deutschland natürlich auch Tradition, als tugendhaft gilt, ganz unabhängig davon, ob man überhaupt selbst weiß, wovon man da redet, wenn man von Schuld spricht, nicht? Und ob man damit auch konkret etwas erreichen möchte, jemanden wirklich ansprechen möchte und eine wirklich gestörte Beziehung kitten möchte. Mhm. Hannah Arendt hat ja schon in den 60ern die Neigung vieler junger Deutscher kritisiert, sich auf eine Weise, die sie als sentimental und unpolitisch empfand, für die Verbrechen ihrer Elterngeneration zu entschuldigen.
Also vielleicht ist nirgendwo Sentimentalität weniger am Platz als in diesen Zusammenhängen. Das wäre ja auch schon ein wichtiger Hinweis. Ich möchte nicht sagen, wir stehen in Ihrer Schuld, Frau Lotter, für Ihre schönen Gedanken, aber doch danken möchte ich Ihnen dafür. Danke, dass Sie heute bei Sein und Streit.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit, mein Buch vorzustellen.
Das war ein Gespräch mit Maria Sibylla Lotter und das Buch Schuld und Respekt über die Praxis von Vergeltung und Versöhnung erscheint dieser Tage im Suhrkamp Verlag. Seitdem am 18. April das erste Protestcamp gegen den Krieg in Gaza an der Columbia University von der Polizei geräumt wurde, fanden an über 100 Universitäten der USA Proteste statt. In deren Zug wurden über 2500 Studierende und auch zahlreiche Professorinnen verhaftet. Nun wurde auch ein Camp an der Freien Universität Berlin geräumt. Robin Selikates über Universitäten als Orte entschiedenen Widerstands.
Tränengas, Gummigeschosse, über 2500 Festnahmen. Das Vorgehen der Polizei bedeutet eine nach 1968 beispiellose Eskalation von Gewalt auf US-amerikanischen Campussen. Die Proteste selbst waren weitestgehend friedlich und gewaltfrei, wurden aber gezielt kriminalisiert in einem politisch inszenierten, medial aufgeheizten und von zahlreichen Unileitungen übernommenen Diskurs, der Studierende pauschal als antisemitischen Mob oder gar Hamas-Unterstützer porträtierte. Eine ähnlich destruktive Dynamik droht nun auch in Deutschland. Natürlich kann man darüber streiten, ob Protestcamps an Universitäten ein geeignetes Mittel sind, um gegen einen Krieg und seine katastrophalen Folgen zu protestieren. Und es sollte eigentlich auch offensichtlich sein, dass man nicht mit allen Zielen oder Forderungen der Protestierenden übereinstimmen muss, von einzelnen Slogans und Aktionen ganz zu schweigen, um sich gegen polizeiliche Repression zu wenden. Gegen den pauschalen Verdammungsdiskurs hilft ein genauerer Blick. Vorbildlich ist hier zum Beispiel die differenzierte Berichterstattung der Studierendenzeitungen vor Ort, vom Columbia Spectator bis zum Daily Bruin an der University of California. Erhellend auch das Statement des Columbia College Student Council, in denen der Unileitung detailliert ihre Verantwortung vorgerechnet wird für die Eskalation und die dadurch erst entstehende Unsicherheit auf dem Campus. Und immer wieder wichtig, die Stimmen von Akademikerinnen vor Ort, die sich schützend vor ihre Studierenden stellen und den Vorwurf, die Proteste seien als solche antisemitisch, zurückweisen. Man braucht auch gar nicht zu leugnen, dass es Missverständnisse und Provokationen gibt, dass sich Aggression zuspitzt und dass vereinzelt auch Hetze und Drohungen vorkommen. Natürlich muss das akademisch und politisch aufgearbeitet werden. Wenn Studierende aber von schwer bewaffneten Polizisten niedergeknüppelt und verhaftet werden, dann wird die diskursive Auseinandersetzung abgeschnitten, samt aller Differenzierungen und kritischen Hinterfragungen, die sie erfordert und ermöglicht. Dissens sei zwar wesentlich für die Demokratie, dürfe aber niemals zu Unordnung führen. Mit diesem Spagat versuchte sich Präsident Biden aus der Affäre zu ziehen. Wenn die Grenzen von zulässigem Dissens aber von oben bestimmt werden und wenn ein für Unordnung sorgender Dissens gar nicht mehr als demokratisch oder legitim gelten kann, dann wird der Raum des Politischen tatsächlich sehr eng. Dabei sollte klar sein, ziviler Ungehorsam ist für Geschichte und Gegenwart der Demokratie unerlässlich. Manchmal braucht es genau diese Art von Störung, um uns dazu zu bringen, einer Realität ins Auge zu sehen und Herausforderungen anzuerkennen, die wir lieber verdrängen würden. Demokratie ohne Protest und damit ohne Störung der Ordnung kann es also nicht geben, zumindest nicht auf Dauer. Nun finden auch an deutschen Universitäten vermehrt Protestaktionen gegen den Krieg in Gaza statt. Eigentlich sollte es oberste Priorität für alle Beteiligten haben, eine dialogische und gewaltfreie Lösung anzustreben. Leider ist es anders gekommen und die Unileitungen haben in Berlin und anderswo viel zu schnell die Polizei auf den Campus gerufen. Die Bildungsministerin, ihre Staatssekretärin, der regierende Bürgermeister applaudieren dem rabiaten Vorgehen. So aber nehmen nicht nur die beteiligten Studierenden massiven Schaden, sondern auch die Universität als Institution und letztlich unsere auf dissonanten Protest angewiesene Demokratie. Daher ist es höchste Zeit für ein Umdenken.
Ein Kommentar von Robin Selikates. Das war's heute bei Sein und Streit. Eine gedankenfrohe Woche wünscht Ihnen Wolfram Eilenberger.